und war schon relativ früh, wahrscheinlich auch aufgrund der Kürze, eher ein wenig vernachlässigt. Es ist halt irgendwie so ein bisschen der kleine Bruder gewesen von den größeren Evangelien, von Matthäus oder Lukas oder Johannes. Aber es ist ein ziemlich evangelistisches Evangelium, was man vielleicht gar nicht so unbedingt denkt. Es ist direkt, es fasst sich kurz, es geht um die wesentlichen Inhalte des Evangeliums und es zielt darauf ab, die Zuhörer mit zu integrieren, die Zuhörer zu einer Reaktion zu bewegen, ja, sie ein Stück weit auch zu faszinieren von dieser Geschichte um Jesus Christus. Markus ist ein ziemlich dramatisches, ein actionreiches, handlungsorientiertes Evangelium. Es geht ziemlich Schlag auf Schlag. Man hört von all den Taten, von all den Werken Jesu. Es sind weniger Reden, wie wir es noch beim Matthäus-Evangelium gesehen haben, wo es diese fünf langen und großen Reden gibt, um die sich so das ganze Evangelium ein Stück weit aufbaut. Nein, bei Markus gibt es sehr wenig Reden und wenig längere Lehreinheiten, sondern viele anschauliche Berichte über das Leben und über das Wirken und das Sterben Jesu. Und wir wollen, bevor wir uns so um den Inhalt kümmern, einmal schauen, was so die einleitenden Fragen sind. Wer hat das Evangelium geschrieben? Wer ist der Autor des Markus-Evangeliums? Nun, das einstimmige Zeugnis der frühen Kirche ist, dass Markus der Verfasser des gleichnamigen Evangeliums ist. Deswegen nennen wir es auch Markus-Evangelium, obwohl es nirgendwo am Anfang oder am Ende irgendwo geschrieben steht, ich, Markus, habe dieses Evangelium geschrieben, sondern es heißt Markus-Evangelium, weil schon die frühesten Zeugen, auch in der Kirchengeschichte, sagen, Markus hat dieses Evangelium geschrieben. Dieses Evangelium ist nach Markus, also ein Evangelium, das von Markus mit aufgeschrieben wurde, von Markus aufgeschrieben wurde. Es gibt einige interessante Zitate von den Kirchenvätern und ich werde sie euch mal zwei längere Zitate euch vorlesen, einfach um das zu bekräftigen. Papias von Hierapolis, der lebte so im zweiten Jahrhundert, etwa 130, 140 nach Christus. Und er schreibt sehr deutlich, auch dies lehrte der Presbyter. Der Presbyter ist übrigens wahrscheinlich der Apostel Johannes. Auch dies lehrte der Presbyter. Markus hat die Worte und die Taten des Herrn, an die er sich als Dolmetscher des Petrus erinnerte, genau, allerdings nicht ordnungsgemäß aufgeschrieben. Denn nicht hatte er den Herrn gehört und begleitet, wohl aber folgte er später, wie gesagt, dem Petrus, welcher seine Lehrvorträge nach den Bedürfnissen einrichtete, nicht aber so, dass er eine zusammenhängende Darstellung der Reden des Herrn gegeben hätte. Es ist daher keineswegs ein Fehler des Markus, wenn er einiges so aufzeichnete, wie es ihm das Gedächtnis eingab, denn für eines trug er Sorge, nichts von dem, was er gehört hatte, auszulassen oder sich im Berichte keiner Lüge schuldig zu machen. Also Papias, er reagiert so ein bisschen auf einen Vorwurf, der vielleicht dem Markus-Evangelium angetragen wurde. Was ist denn da die Gliederung? Wie ist denn da die Ordnung? Ist das so nachzuvollziehen? Und Papias, er sagt deutlich, also Markus hat das aufgeschrieben, von dem er sich erinnert hat, was Petrus erzählt und vorgetragen hat. Auch Clemens von Alexandrien, er schreibt, so sehr erleuchtete das Licht der Religion die Herzen der Zuhörer des Petrus, dass sie sich nicht damit begnügen wollten, ihn ein einziges Mal nur gehört zu haben. Sie wollten von der Lehre seiner göttlichen Predigt auch Aufzeichnungen besitzen. Daher wandten sie sich mit verschiedenen Bitten an Markus, den Verfasser des Evangeliums, den Begleiter des Petrus. Er möchte ihnen schriftliche Erinnerungen an die mündlich vorgetragene Lehre hinterlassen. Und sie standen nicht eher von den Bitten ab, als bis sie den Mann gewonnen hatten. So wurden sie die Veranlassung zum sogenannten Markus-Evangelium. Nachdem Petrus durch eine Offenbarung des Geistes von dem Vorfall Kenntnis erhalten hatte, soll er sich über den Eifer der Leute gefreut und die Schrift für die Lesung in den Kirchen bestätigt haben. Also noch einmal auch diese Bestätigung. Markus, er war ein Begleiter von Petrus und er hat das aufgeschrieben, was Petrus gepredigt hat und daraus dieses Evangelium zusammengeschrieben. Und das ist auch wichtig, Petrus hat es als heilige Schrift, als inspirierte Schrift angesehen, sodass es auch in den Kirchen vorgelesen werden konnte. Und so gibt es viele, viele Kirchenväter, die bestätigen, dass Markus das Evangelium geschrieben hat. Irenäus, er nennt Markus den Jünger und Mitarbeiter des Petrus. Justin, der Märtyrer, er nennt das Markus-Evangelium die Erinnerungen des Petrus. Also hier ist sehr, sehr eindeutig das Zeugnis schon in der frühesten Kirchengeschichte. Aber wer ist eigentlich Markus? Also dieser Autor des Evangeliums, wer ist es? Nun, da finden wir direkt ganz biblische Hinweise, also in der Bibel selbst Hinweise, wer dieser Markus ist. Markus heißt, weiß jemand, wie er eigentlich hieß, mit vollem Namen? Ja, das ist die englische Fassung, Johannes Markus, John Mark. Johannes Markus, Johannes war sein jüdischer Name und Markus sein lateinischer Name. Nicht ungewöhnlich in der damaligen Zeit, zwei Namen zu haben für die unterschiedlichen Sprachen. Er war der Sohn einer gewissen Maria, in deren Haus sich die Urgemeinde in Jerusalem versammelte. Zum Beispiel als Petrus gefangen war, da haben sie sich alle in dem Haus von Maria, der Mutter des Johannes Markus, getroffen. Johannes Markus, er war der Cousin von Barnabas. Und er begleitete Paulus und Barnabas auf der ersten Missionsreise. Doch als sie von Zypern nach Pamphylien, also in Südtürkei, übersetzten, da verließ Markus sie und kehrte nach Jerusalem zurück. Wir wissen nicht genau, warum. Auf jeden Fall war Paulus nicht so besonders angetan von diesem Rückzug. Barnabas wollte ihn bei der nächsten Missionsreise wieder mitnehmen. Aber Paulus war sehr dagegen und so kam es zu einem Streit zwischen Paulus und Barnabas, der auch dazu führte, dass sie sich trennten und Barnabas dann mit Johannes Markus alleine auf Missionsreise zog und Paulus dann mit Silas eine andere Route einschlug. Etwa 10 Jahre später gehört aber Markus dann zu den wertgeschätzten Mitarbeitern von Paulus. Er erwähnt Markus im Kolosserbrief und auch in dem Brief an Philemon. Und in seinem letzten Brief, in 2. Timotheus 4, Vers 11, da bittet er Timotheus, Markus mit nach Rom zu bringen, denn er sei ihm sehr nützlich im Dienst. Also eine interessante Wendung, die wir hier sehen. Einmal hat Paulus sich sehr aufgeregt über Johannes Markus, aber am Ende wurden sie versöhnt und er wurde ihm sehr nützlich im Dienst. Außerdem diente Markus, wie wir gerade eben schon bei den Kirchenvätern bestätigt gesehen haben, als tüchtiger Mitarbeiter nicht nur von Paulus, sondern auch von Petrus, und zwar in Rom, von dem Petrus in 1. Petrus 5, Vers 13 schreibt, es grüßt euch die Miterwählte in Babylon, das ist ein Bezug auf die Gemeinde in Rom, und Markus, mein Sohn, so nennt Petrus Markus. Vermutlich ein Hinweis darauf, dass Markus sich unter dem Dienst und der Predigt von Petrus selbst bekehrt hat. So, genauso nennt auch Paulus Timotheus oder Titus oder auch Onesimus seinen Sohn, weil sie wahrscheinlich durch seinen Dienst zum Glauben gekommen sind. Also ein geistlicher Sohn und so auch Petrus hier über Johannes Markus. Manchmal wird vermutet, dass Markus sich vielleicht irgendwie in diesem Evangelium versteckt eingearbeitet hat oder irgendwo unter diesen jungen Männern in diesem Evangelium zu finden ist. Und er hat es aber nicht so kenntlich gemacht. Es gab schon früh die Vermutung auch in der Kirchengeschichte, dass er vielleicht der Mann ist, der den Wasserkrug trägt zu dem Obersaal, wo dann auch das Passafest, das Passamahl und das Abendmahl gefeiert wurde, weil sich die Gemeinde ja in einem Obersaal auch traf bei der Mutter von Johannes Markus. Aber Das ist natürlich Spekulation. Andere meinen, Markus war vielleicht der reiche Jüngling, von dem die Evangelien berichten. Oder der junge Mann, der im Garten Gethsemane nackt floh, weil Markus der Einzige ist, der davon berichtet und man irgendwie nicht so richtig weiß, warum das wichtig ist. Aber das sind alles nur Spekulationen. Es gibt wirklich keine vernünftigen Argumente dafür, außer vielleicht ein bisschen diese Neugierde. Johannes Markus, also ein Mann, der mit Paulus und mit Petrus zu tun hatte, der aber auch eine wechselhaftes Leben hatte, also der sowohl ein tüchtiger Mitarbeiter war, aber auch so manche Fehler, so manche Schwächen offenbarte. Aber er hat unter der Leitung des Geistes und unter Aufsicht von Petrus das Markus-Evangelium aufgeschrieben. Nun, wann hat er das gemacht? Es gibt hier auch unterschiedliche Spekulationen. Höchstwahrscheinlich ist es in den Ende der 50er Jahre oder Anfang der 60er Jahre entstanden. Also kurz nach dem Matthäus-Evangelium. Oftmals wird in der Wissenschaft angegeben, dass es erst nach 70 nach Christus geschrieben werden kann, weil in Markus 13 wird vorhergesagt, dass der Tempel zerstört wird, und so viele sagen, das konnte ja nicht vorausgesagt werden. Aber es ist doch ziemlich traurig, wenn man meint, Jesus Christus als Retter der Welt bekennen zu können, als Sohn Gottes, aber nicht zutraut, dass er ein paar Jahrzehnte im Voraus schon wusste, dass der Tempel zerstört werden wird. Aber deswegen wird es häufig erst nach 70 angegeben, aber bibeltreue, konservative Theologen gehen von Ende der 50er oder Anfang der 60er Jahre aus, dass Markus das Evangelium geschrieben hat. An wen hat er das geschrieben? Ziemlich offensichtlich nicht an eine jüdische Hörerschaft, sondern an die Christen in Rom oder in der römischen Welt. Es ist nämlich interessant, obwohl Markus sehr, sehr viele hebräische Ausdrücke verwendet, übersetzt er sie alle. Also er erklärt die hebräischen Wörter, er gibt sie quasi im Original an und dann sagt er immer wieder, das heißt, ja, also zum Beispiel in Markus 3, Vers 17, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners. Oder er spricht zu dem Kind Talita Kum, das ist übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Oder er spricht Hephata, das ist, werde geöffnet und so weiter. Also er erklärt, er übersetzt all diese Begriffe, selbst Golgatha, das ist übersetzt Schädelstätte. Oder Eloi Lema Sabachthani, was übersetzt heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er verwendet aber auf der anderen Seite ganz viele lateinische Fachbegriffe, die er nicht übersetzt oder die er nicht erklärt. Ja, zum Beispiel Legion, oder in einem Gleichnis spricht Jesus von einem Henker, und das lateinische Wort ist Spekulator. Und das schreibt er einfach so, ohne das weiter zu erklären, auch Währungen oder militärische Positionen, der Zenturion zum Beispiel, oder das Ruhebett, also im Grunde diese Liegematte, die nennt er Grabatus. Also das ist das lateinische Wort für das Bett. Ja? Also er verwendet sowohl viele hebräische Ausdrücke, die er dann aber übersetzt ins Griechische, also er schreibt natürlich im Griechischen, aber er verwendet auch ganz viele Latinismen, wenn man so will, also in seinem Text lateinische Wörter oder Wörter, die aus dem Lateinischen kommen, die er dann aber nicht übersetzt. Und so ist es relativ deutlich, dass er an eine lateinische, an eine römische Hörerschaft schreibt. Er erklärt auch die jüdischen Gebräuche, und es gibt ganz wenige alttestamentliche Zitate. Es gibt nur zwei Zitate am Anfang, die sich auf Johannes den Täufer beziehen, aber anders als Matthäus, der sehr, sehr viele alttestamentliche Zitate gibt, um für die jüdische Hörerschaft zu zeigen, Jesus ist der verheißene Messias, geht Markus fast gar nicht auf alttestamentliche Prophetien ein, sondern gibt es nur ab und zu mal ein paar Anlehnungen. Etwas Besonderes ist aber, was die Struktur angeht. Wir lesen in Apostelgeschichte 10 von einer Predigt, und zwar die Predigt von Petrus gegenüber Cornelius, also einem Heiden, einem Römer. Und es ist sehr interessant, der Aufbau der Predigt von Petrus entspricht dem Aufbau des Evangeliums von Markus. Ich lese einmal vor, dass man einfach nur ein bisschen die Grundstruktur im Kopf hat. Apostelgeschichte 10, ab Vers 34. Petrus aber tat den Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht. Also er merkt hier, das Evangelium geht auch an die Heiden. Sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Und jetzt geht's los, Vers 36. Es geht los mit dem Evangelium. Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündete, das Wort hier für verkündigen heißt evangelisierte, also eine frohe Botschaft des Friedens verkündete, durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr, kennt ihr. Und jetzt geht es hier um die Vorbereitung. Die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe des Johannes, predigte. Dann geht es um den Dienstbeginn. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Dann geht er ein auf die Werke, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und dann geht das Wirken in Jerusalem. Und wir sind Zeugen all dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Dann den Tod, den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Und dann schließt er mit der Auferstehung: Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt. Und es ist nun wirklich interessant, diese Predigt von Petrus, diesen Aufbau der Predigt von Petrus, hat Petrus vielleicht häufiger verwendet, dass er das sozusagen wie eine Art Muster gebraucht hat. Von der Ankündigung, von der Vorbereitung zum Dienstbeginn, über die Werke in Galiläa, dann in Jerusalem, Tod und Auferstehung. Diese historischen Tatsachen, an die sich Petrus gehangelt hat, um das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, zu verkündigen. Und es scheint, dass sich Markus ein Stück weit an diese Ordnung hält, was natürlich sehr passend dazu ist, wenn man bedenkt, dass es heißt, dass er nach den Predigten, nach der Lehre von Petrus das Evangelium aufgeschrieben hat. Ein deutscher Theologe, Martin Kehler, er nennt das Evangelium eine Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung. Was nämlich auffällig ist, die Hälfte des Evangeliums geht um die Leidensgeschichte. Es ist nicht wie eine Biografie, die irgendwie so das ganze Leben abzeichnen sollte. Wir finden hier gar nichts von der Geburtsgeschichte und so weiter, sondern es ist sehr dezidiert und in dem Sinne auch fast wie eine Predigt, wie eine evangelistische Predigt selbst. Es zielt auf dieses Stück des Todes Jesu hin. Und darum finden wir tatsächlich eine ziemliche Aufteilung in zwei Teile, nämlich die ersten, also von Kapitel 1 bis 8, Kapitel 1 bis 1 Vers 1 bis 8 Vers 26, wo es um das Wirken des Dieners geht, und dann von Kapitel 8 Vers 27 bis zum Ende um das Leiden des Dieners. Tatsächlich, es beginnt mit der Vorbereitung und dem Dienstbeginn, genauso wie, ich fange mal mit dem ersten Vers erstmal an, das ist sozusagen wie so eine Überschrift: Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Das ist die Überschrift. Das ist das, worum es Markus geht. Hier, er fängt jetzt an, das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, zu erzählen. Und wie macht er das? Er beginnt im ersten Kapitel mit der Vorbereitung und dem Dienstbeginn. Johannes der Täufer wird vorgestellt, wie er auch in Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen den Herrn ankündigt. Christus wird getauft, empfängt sichtbar den Geist Gottes als Beginn zu diesem Dienst. Er wird versucht in der Wüste, wird aber nur relativ kurz abgehandelt, gar nicht mit den einzelnen Bibelzitaten, die Jesus ja nennt, wie wir es in den anderen Evangelien erfahren. Dann geht es weiter mit der Evangeliumsverkündigung. Christus fängt an zu predigen, die ersten Jünger, die ersten vier Jünger, diese Fischer, folgen ihm nach. Er predigt zum ersten Mal in einer Synagoge in Kapernaum und er demonstriert seine Macht durch verschiedene Heilungen. Und dann finden wir in Kapitel 2 bis Kapitel 3, Vers 6 eine Sammlung von Widerständen, eine Feinde und Skeptiker machen sich auf. Und es ist interessant, hier werden immer wieder Fragen kommen in diesen einzelnen Begegnungen auf. Zum Beispiel bei der Heilung des Gelähmten, da fragen die Schriftgelehrten in ihrem Herzen, wer kann Sünden vergeben außer Gott? Ja, und damit wollen sie Jesus der Lästerei bezichtigen. Oder dann ruft er Levi als Jünger und Levi bereitet ein Mahl und es kommen auch die anderen Zöllner. Und dann fragen sich die Schriftgelehrten, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Ja, was ist das für ein Mensch, der mit solchen Gemeinschaft hat? Oder dann geht es darum, die Frage des Fastens. Warum fasten die Jünger des Johannes, aber deine Jünger fasten nicht? Und er erklärt es mit dem Bräutigam und auch mit dem Flicken und dem Schlauch, dass hier etwas Neues begonnen hat und dass er es ist, der da ist, und dass es nicht passend ist, zu trauern, wenn der Bräutigam da ist. Dann geht es darum, dass seine Jünger am Sabbat Ehren pflücken. Und die Schriftgelehrten fragen wieder die Pharisäer, warum tun deine Jünger das am Sabbat, was verboten ist? Und er erklärt, dass er der Herr über den Sabbat ist. Und dann lauern sie ihm auf am Sabbat. Da ist nämlich einer im Tempel, der hat eine verdorrte Hand und sie warten, sie suchen gerade darauf, was wird er tun? Und dann erkennt er aber, sieht diese Falle, aber er ist zornig auf sie und erhält aber den mit der verdorrten Hand. Also hier eine Phase, wo er auf all sein Handeln eine Art Gegenwehr, einen Zweifel, eine Skepsis, eine Nachfragen erhält. Kapitel 3, Vers 7 bis 8, Vers 26 sind dann die großen Taten des Dieners. Das ist eine interessante Einleitung hier in Markus 3, Vers 7 heißt es, und Jesus ging mit seinen Jüngern weg an den See und es folgte eine große Menge von Galiläa und von Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordan und von der Gegend rings um Tyrus und Sidon, eine große Menge, da sie hörten, wie viel er tat, kamen sie zu ihm. Die Menschen, sie haben gehört, wie vieles Jesus getan hat. Hier finden wir einen Hinweis darauf, wo hier ein Schwerpunkt liegt bei Markus. Was tut Jesus? Und so kommen sie nun alle zu ihm und er beruft die Zwölf. Er fährt Abweisung wieder von den Pharisäern, selbst von seiner eigenen Familie. Die denken, er ist von Sinnen, weil er nicht ausruht, weil er ständig tätig ist, weil er so von dem Volk gefordert ist. Aber dann gibt er in Kapitel 4 Gleichnisse zur Erklärung dieser unscheinbaren Natur des Evangeliums. Wir werden da später noch ein bisschen darauf eingehen. Er gibt nicht viele Gleichnisse, aber die Gleichnisse, die er hat, sie sind eine Art Erklärung über dieses Geheimnisvolle des Evangeliums und der Ausbreitung des Reiches Gottes. Dann siegt er über den Sturm, über Dämonen, selbst über den Tod. Und in seiner eigenen Heimatstadt wird er aber nicht geachtet. Ja, es gibt diese Rede von der Ehre des Propheten. Ein Prophet gilt nichts in seiner eigenen Heimatstadt. Er sendet aber seine Jünger aus. Er speist 5000, er geht auf dem Wasser, er enttarnt die Heuchelei und die falschen Menschengebote, die gegen das Gesetz Gottes sind. Er rühmt den Glauben der syrophönizischen Frau und heilt ihre Tochter. Er heilt einen Taubstummen, er speist 4000, er wehrt die Zeichenforderung der Pharisäer ab und er heilt einen Blinden. Große Taten des Dieners. Und dann gibt es den Dreh- und Angelpunkt, wenn man so will, dieses Evangeliums. Dann beginnt hier die zweite Hälfte, und zwar über das Leiden des Dieners. Und diese zweite Hälfte, sie beginnt mit dem Bekenntnis des Petrus. Natürlich eine bekannte Stelle, die auch in allen Evangelien in der einen oder anderen Weise vorkommt. Aber diese ganzen Taten, all das, was Jesus getan hat, es bringt nun Petrus dazu zu bekennen, du bist der Christus. Du bist der Christus. Aber direkt darauf folgt die erste Leidensankündigung, dass er leiden wird. Und direkt auf die Leidensankündigung folgt die Leidensnachfolge. Er sagt seinen Jüngern, dass auch sie leiden werden, wenn sie ihm nachfolgen wollen. Dann kommt aber erstmal wie ein Kontrast der Berg der Verklärung, wo Jesus da leuchtet und neben ihm kommen Mose und Elia und Gott der Vater spricht aus der Wolke, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, ihn hört. Aber dann geht's wieder ins Tal und ein Junge wird geheilt. Es folgt eine zweite Leidensankündigung und eine Lehre über die Jünger, was wahre Größe ist, was wahrer Dienst ist. Eine Warnung vor Verführung, eine Unterweisung über Ehe und über die kindliche Annahme im Glauben. Dann die Begegnung mit dem reichen Jüngling und eine dritte Leidensankündigung und die Leidensnachfolge. Also immer wieder hier miteinander verknüpft. Die Leidensankündigung des Dieners. Das ist Kapitel 8, Vers 27 bis 10, Vers 45 gewesen. Also die Leidensankündigung des Dieners. Kapitel 8, Vers 27 bis 10, Vers 45. Dann geht es weiter von 10, Vers 46 bis Kapitel 13, Vers 37, das Wirken in Jerusalem. Auch das ist so, wie Petrus das zitiert, ja? Das, was sie gesehen haben in Galiläa und in dem Land. Und in Jerusalem, also es wird quasi abgegrenzt. Und hier finden wir das auch, im Johannesevangelium merken wir, Jesus war öfters in Jerusalem, nicht nur einmal, aber hier in Markus wird es sozusagen ein bisschen thematisch einfach zusammengefügt. Und hier finden wir dann das Wirken in Jerusalem. Auf dem Weg heilt er den Blinden Bartimäus, er zieht wie ein König ein in Jerusalem, wird gefeiert, er reinigt den Tempel in seiner Autorität und dann gibt es einige Auseinandersetzungen mit den Feinden und er warnt vor ihnen und dann endet er mit der Endzeitrede und dieser Prophezeiung der Zerstörung des Tempels. Kapitel 14 und 15 sind dann das Leiden und Sterben des Dieners. Er wird gesalbt in Bethanien. Und dann hält er das Passa und Abendmahl in dem Obersaal. Dann geht es nach Gethsemane und er kämpft um diese Bereitschaft zum Opfer, während seine Jünger schlafen. Und dann wird er gefangen genommen, er wird verhört vom Hohen Rat, er wird verurteilt unter Pilatus, er wird geopfert am Kreuz von Golgatha. Und er wird in ein Grab gelegt. Und dann endet das Markus-Evangelium in Kapitel 16. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Tag der Woche zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zu Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Siehe, da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Hier endet das Markus-Evangelium in den meisten Handschriften. Und wir müssen darüber ein wenig berichten. Wir gehören nicht zu denen, die, wie gerade hier in Deutschland, in der modernen Theologie, die Bibel auseinandergenommen wird, auseinandergerissen wird. Aber tatsächlich ist es hier eines der ganz wenigen Stellen, wo es begründete Zweifel gibt, ob das, was jetzt hier folgt, die Verse 9 bis 20, ob das tatsächlich original zu dem Markus-Evangelium gehörte. Das ist natürlich möglich, dass Markus es aufgeschrieben hat und vielleicht später hinzugefügt hat. Manche sagen, vielleicht wurde bei dem Original die letzte Seite ist verloren gegangen und er hat vielleicht später nochmal was hinzugefügt oder dergleichen. Gibt unterschiedliche mögliche Szenarien, aber es sprechen doch starke Argumente dafür, dass diese Verse 9 bis 20 nicht original sind, nicht von Markus hinzugefügt wurden. Denn die ältesten und die verlässlichsten Handschriften, sie enden hier mit Vers 8. Ja, es ist einfach, dass die meisten alten Handschriften diese Verse 9 bis 20 überhaupt nicht beinhalten. Die Kirchenväter des 4. Jahrhunderts, Eusebius und Hieronymus, sie erwähnten, dass nahezu alle ihnen verfügbaren griechischen Handschriften die Verse 9 bis 20 nicht enthielten. Also nicht nur, dass wir quasi aufgrund dieser großen Distanz und der Zeit nicht mehr das beurteilen können, sogar selbst im 4. Jahrhundert, also 300 noch was, sagten schon die Kirchenväter, die sich viel damit beschäftigten, Hieronymus hat ja die Vulgata geschrieben und so weiter, dass dieser Abschnitt bei den besten Handschriften nicht enthalten ist. Dazu kommt, es gibt auch noch eine andere Endung, eine andere Version, eine kürzere Endung, die nach Vers 8 bei manchen Handschriften dazukommt. Bei anderen Handschriften wird dazu geschrieben, dass diese Passage in den ältesten Handschriften fehlt. Also selbst schon in frühen Handschriften, noch vor dem Mittelalter, da gibt es Noten, also Notierungen an den Rand, wo geschrieben wird, hier, das ist übrigens bei vielen Handschriften nicht da. Bei manchen gibt es eine Notiz am Rand, die sagt, wir halten es nicht für original. Also selbst da schon diese Analyse, wenn man so will. Und dann ist auch der Übergang von Vers 8 zu Vers 9 weder grammatikalisch noch inhaltlich wirklich passend. Ja, also es ist ein ziemlicher Bruch. Es endet hier mit den Frauen, ja, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Und dann geht es aber mit Vers 9 los. Als er aber früh am ersten Tage der Woche auferstanden war. Normalerweise würde man erwarten, dass jetzt hier eingeleitet wird als Jesus oder sowas. Ja, aber hier heißt es dann nur als er und so weiter. Und Maria Magdalena wird aber nochmal wiederholt, obwohl sie schon dreimal vorher genannt wurde. Also es ist ein wenig ein Bruch. Vermutlich ist das, was wir hier finden in den Versen 9 bis 20, ein recht früher Versuch, ein etwas angemesseneres Ende zu finden für das Markus-Evangelium, weil es doch irgendwie merkwürdig war, dass es damit endet, dass sie sich fürchteten und niemandem etwas sagten. Und es findet Anlehnungen aus den anderen drei Evangelien, der Auferstehungsgeschichten der anderen drei Evangelien, die hier so ein bisschen wie so zusammengefügt wurden. Wie auch immer. Das, was wir finden von Markus 1, Vers 1 bis 16, Vers 8, es ist das inspirierte und irrtumslose Wort Gottes. Und es lehrt uns etwas über das Evangelium. Es hat das zum Fokus, zum Gewicht, das Evangelium. Und es ist interessant, wir fragen uns bei den neutestamentlichen Büchern, was lehrt dieses Buch besonders über Christus? Und das, was Markus besonders über Christus betont, ist, dass Christus ein Diener ist. Und das ist bemerkenswert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er in der römischen Welt schreibt. Er präsentiert Jesus nicht als den König, wie Matthäus. Er präsentiert ihn als einen Diener. Ja, wenn man so will, der zentrale Vers in Markus' Evangelium ist Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Man kann sich vorstellen, wie viele in Rom gedacht haben, was, wieso sollen wir an diesen Jesus glauben, der als ein Verbrecher gestorben ist, der noch nicht mal von seinem eigenen Volk geachtet wurde, sondern verspottet wurde und weggetan wurde. Was ist das denn für ein Gott? In der römischen Welt, wie fast überall, stellt man sich doch vor, Gott als den Starken und Mächtigen. Und Markus, er knüpft daran an, und zwar in wunderbarer Weise. Er gibt gar nicht viele Erklärungen. Es gibt ganz wenig Passagen, wo er, außer dass er, wenn er übersetzt, ja, dass er etwas nochmal hinzufügt, nochmal erklärt, nochmal irgendwie diese Geschichte da einen Kommentar zu gibt. Er lässt einfach das wirken, was geschehen ist. Er sammelt einfach hier diese historischen Dinge, die historischen Fakten und stellt sie dorthin, aber er zeigt sehr klar einen Fokus, nämlich das Evangelium des Reiches Gottes, wie es im Matthäus-Evangelium immer wieder genannt wird, das Evangelium des Reiches Gottes, Markus macht deutlich, es ist das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wir verstehen das Reich Gottes nicht, wenn wir nicht verstehen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und das Evangelium ist verknüpft mit dieser Person, Jesus Christus. Und zu verstehen, wer er ist, das bedeutet, das Evangelium zu verstehen. Nicht so sehr, also er hat eine andere Perspektive als Matthäus, wenn man so will. Nicht so sehr die Erfüllung des Alten Testamentes, die Ausbreitung des Reiches Gottes und so weiter, wie es durch Jesus geschieht, sondern Markus macht deutlich, die Erkenntnis von Jesus Christus als Sohn Gottes, das bedeutet, das Evangelium zu verstehen. Das Evangelium ist verknüpft an seine Person in engster Weise. Und so finden wir sowohl die Tat, der Dienst Jesu und das Leiden Jesu hier sozusagen 50-50 miteinander verknüpft. Die erste Hälfte, die Taten, die Werke Jesu, die zweite Hälfte, ein Fokus auf das Leiden und Sterben Jesu. Und eine der Standardverknüpfungen oder Übergänge von einem Vers zum anderen ist bei Markus sobald oder sogleich, sofort. Es kommt 42 Mal kommt das vor in diesem kurzen Evangelium. In dem ganzen Rest des Neuen Testamentes kommt es nur 46 Mal noch vor. Ja, also und deswegen hat dieses Evangelium so dieses aktionsgeladene, handlungsorientierte. Es geht Schlag auf Schlag. Ja, es ist keine Pause, es ist kein Verweilen, es ist nicht mal eine lange Rede und dass man mal ein bisschen Luft holen kann, sondern es geht wie ich zack zack zack. Man hat das Gefühl, Jesus ruht nicht einen Augenblick aus. Das ist auch der Grund, warum seine eigene Familie denkt, er ist von Sinnen. Ja, was nur Markus übrigens schreibt. Es geht immer sofort, sogleich, zack, zack, sofort macht er wieder etwas Neues. Und es wird mehr der Fokus gesetzt auf das, was er tut, als auf das, was er sagt. Während Matthäus Jesus als diesen Lehrer bestätigt, der er auch war, betont Markus Jesus als den Diener, der wirkt. Es gibt 18 Wunder, aber nur 5 Gleichnisse. Und nur eine größere Rede in Markus 13, die sogenannte Endzeitrede. Der Fokus liegt deutlich auf den Werken, auf den Heilungen, auf den Wundern von Jesus, auf das, was er getan hat. So wie es auch hieß, dass die ganze Menge kam, da sie hörten, wie viel er tat. Ja, er ist tatkräftig. Und das will Markus herausstellen. Jesus, er ist tatkräftig. Und er hat Autorität. Jesus ist ein Diener, er nimmt Knechtsgestalt an, aber er hat alle Autorität. In der ersten Hälfte merken wir, ihm ist gegeben alle Vollmacht, alle Autorität. Er beherrscht die Natur, die Naturgewalten, er beherrscht die Dämonen, alle müssen vor ihm fliehen. Er beherrscht sogar die Folgen der Sünde, wie Krankheit und Unreinheit. Ja, er herrscht sogar über den Tod. Er hat absolute Macht, aber das ist eben nicht alles. Seine Wirkmacht, sie steht gegenüber seiner Macht zu leiden. Und das ist hier diese Unterteilung, ja, die erste Hälfte Kapitel 1 bis zur Hälfte von Kapitel 8, sein mächtiges Wirken, wie er alle heilt und so weiter und so fort. Und dann aber zweite Hälfte von Kapitel 8 bis 16, wie er leidet. Wenn in der ersten Hälfte die ganzen Wunder betont werden, all seine Kraft, das führt Petrus zu dem Bekenntnis, du bist der Christus. Und die ganze erste Hälfte geht sozusagen darum, ja, wer ist Christus? Wer ist dieser Jesus? Er ist der Christus. Seine Werke machen es offenbar. Gott selbst bekennt es bei der Taufe und auch bei der ja, auf dem Berg der Verklärung. Aber dann, Kapitel 8 bis 16, ist betont, wozu ist Jesus gekommen? Und zwar, um zu leiden. Er ist nicht gekommen, um einfach nur all die Kranken zu heilen, die Not der Welt ein wenig zu lindern. Er ist gekommen, um zu leiden. Und das stellt Markus hier dem gegenüber. Und dieser Zusammenhang, er zeigt auch den Hauptfokus von der Lehre über Christus im Markus-Evangelium. Jesus ist der Sohn Gottes, aber er ist der leidende Sohn Gottes. Und wir können Christus nur wirklich erkennen, wenn wir sein Leiden verstehen. Wenn wir verstehen, warum er gestorben ist am Kreuz. Warum er sein Leiden angekündigt hat und nicht ausgewichen ist. Warum er freiwillig und bewusst ans Kreuz ging, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Um nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Diesen Dienst Christi, nicht nur aufgrund seiner mächtigen Taten, sondern vor allem aufgrund seines Opfers, seines eigenen Lebens. Das muss verstanden werden, um Christus zu verstehen, um zu verstehen, wer Jesus ist. Und Markus macht das auf eindrückliche Weise. Ja, wir lesen das in Philipper 2, Vers 7, ja, Jesus, er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden wurde. Er war gehorsam bis zum Kreuz, bis zum Tod am Kreuz. Und darauf zielt Markus hier ab. Nun, was lehrt das Markus-Evangelium über die Rettung? Die vielen Krankenheilungen und die Wunder, sie sind ein Bild für die Rettung des ganzen Menschen. Und das finden wir in all den Evangelien. Ja, Jesus, er war nicht nur ein großer Mediziner, sondern es war auch eine Art, eine Symbolik. Jesus, er kann den Fluch der Sünde aufheben mit all den Konsequenzen. Und vielleicht eines der besten Beispiele finden wir in Markus 2 für diesen Zusammenhang. Markus 2, eine der ersten Heilungen, die hier erwähnt werden, Heilung eines Gelähmten. Und ich lese hier einmal von Vers 3. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihrem Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben, außer einem, Gott? Zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten, und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten: Niemals haben wir so etwas gesehen. Das ist eine interessante Sache hier. Einmal, Jesus sieht den Glauben. Die Rettung hat zu tun mit dem Glauben an Christus, an den Glauben an das, wer Jesus ist. Und dann hat Rettung etwas zu tun, nicht nur von äußeren Konsequenzen, von der Heilung der Krankheit an sich, sondern Jesus sagt: Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Also Rettung hat zu tun mit Vergebung unserer Schuld. Und das nicht nur vor den Menschen, die Pharisäer sagen: wer kann Sünden vergeben, außer einem, Gott? Nun, Rettung bedeutet, unsere Sünden sind vor Gott vergeben, nicht vor den Menschen allein. Es reicht nicht, von den Menschen freigesprochen zu werden. Rettung bedeutet, von Gott die Sünden vergeben zu bekommen. Und tatsächlich, Jesus hat Vollmacht, auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er beweist es durch die Krankenheilung. Und das ist interessant, er gibt ja hier eine Art Rätsel auf. Was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben, oder steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Nun, natürlich ist es nicht so leicht zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher, weil wenn er dann nicht aufstehen kann, dann steht man irgendwie dumm da. Wenn man sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann kann man ja sagen, ja, das sieht man halt äußerlich nicht, aber es ist so. Aber die Tatsache, dass er sagen kann, steh auf, nimm dein Bett und geh umher, und das tatsächlich wirksam wird, es soll darauf hinweisen, das, was schwerer ist zu sagen, tut er, um darauf hinzuweisen, dass er auch mächtig ist, das zu wirken, was schwerer ist zu tun. Nämlich Sünden vergeben, was allein Gott kann. Und noch eine zweite Sache. Ziemlich am Ende vom Markus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 39, finden wir eine interessante Begebenheit. Ich lese mal Kapitel 15, Abvers 37. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied, und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Als aber der Hauptmann, der Zenturion, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Hier lernen wir einige Aspekte von der Rettung, die Markus hier in seinem Evangelium auch deutlich macht. Wahre Erkenntnis finden wir erst am Kreuz. Wahre Erkenntnis finden wir erst am Kreuz. Die Menschheit wird im ganzen Evangelium als blind dargestellt gegenüber der Wahrheit über sich selbst, als auch über Gott. Es gibt kaum ein Evangelium, was so negativ von dem Verstand, von der Erkenntnis des Menschen spricht, wie das Markus-Evangelium. Aber erst der Blick auf das Kreuz gibt eine Offenbarung der Wahrheit, eine Sicht wahre Erkenntnis. Der Hauptmann, er sieht den sterbenden Jesus, diesen Menschen, der in Schwachheit aufschreit und stirbt. Und in diesem Moment sagt dieser Hauptmann: Wahrhaftig. Das ist eine Bestätigung, das ist wirklich wahr. Dieser Mensch war Gottes Sohn. Wahre Erkenntnis und rettende Erkenntnis finden wir erst am Kreuz. Egal, was wir, wie hoch wir von Jesus denken, dass er ein Prophet war, dass er ein mächtiger Mann war, dass er große Taten wirkte. Wahre Erkenntnis, rettende Erkenntnis gibt es erst, wenn wir verstehen, was am Kreuz geschehen ist. Wenn wir sagen können, wahrhaftig, dieser Mensch ist Gottes Sohn, der am Kreuz gestorben ist. Und wir sehen hier auch die Verbundenheit zwischen Gott und Mensch. Der heilige Gott und die Menschheit, sie sind entfremdet. Auch das wird im ganzen Evangelium gezeigt. Hier, es sind feindliche Welten, wenn man so will. Aber hier erkennt der Hauptmann, dass Mensch und Gott in Jesus verbunden sind. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. In Jesus sind Gottheit und Menschheit miteinander vereint. Rettende Erkenntnis ist diese Erkenntnis: in Christus sind Gottheit und Menschheit vereint. In Christus sind Gott und Menschen versöhnt. Durch das Kreuz sind es nicht länger feindliche Bereiche, sondern er hat sie zusammengebracht. In Christus sind sie zusammengebracht. Und wir erkennen die Ausweitung des Segens Israels auf die Heiden. Es heißt hier, als der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand. Der Hauptmann, ein römischer Zenturion, er gehörte zu denen, die Jesus getötet haben. Er war kein Jünger Jesu, er war noch nicht mal ein Jude, er stand ihm gegenüber, er stand ihm feindlich gegenüber. Doch hier darf der Mann die Wahrheit erkennen, der eigentlich fern war von den Verheißungen Israels, von dem Erbe Israels, von dem Segen Israels. Er war ein Feind des Volkes Gottes. Aber hier finden wir einen Hinweis, dass der Segen Israels sich auf die Heidenvölker ausbreitet, eben auch auf die Römer, an die Markus hier schreibt. Und deswegen schreibt er diese Erinnerung von Petrus auf, an den Hauptmann. Hier war ein Römer, der hat erkannt, wer Jesus ist. Und er war vorher ein Feind, aber er hat verstanden, wer Jesus ist und was er getan hat. Und er hat bekannt, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Und der zerrissene Vorhang, er gilt auch gläubigen Römern. Christus hat Menschheit und Gottheit versöhnt. Markus zeigt uns also an, der Tod Jesu ist rettend. Der Tod Jesu rettet. Denn er offenbart die Wahrheit den Blinden. Und er versöhnt die Feinde, Gott und Mensch. Und er rettet selbst die fremden Heiden. Der Vorhang ist zerrissen. Alle Menschen, sie können durch Christus zu Gott, dem Vater, kommen. Und auf diese Weise bestätigt Markus diese rettende Bedeutung des Kreuzes. Noch drei besondere Themen für die Christen in diesem Evangelium. Auf der einen Seite, Markus, er verbindet Christologie und Jüngerschaft. Die Erkenntnis, wer Jesus ist, und die Erkenntnis, was ein Jünger zu tun hat. Jedes Mal, wenn Jesus sein Leiden ankündigt, dreimal kündigt er in den Kapiteln 8 bis 10 sein Leiden an, jedes Mal folgt es mit einer Notiz für das Unverständnis der Jünger, haben überhaupt nicht begriffen, wie das zusammenpassen soll, mit einem kurzen Unterweisung über die Kosten der Nachfolge. Markus ist hier sehr, sehr entschieden. Immer wieder, wenn Jesus sein Leiden ankündigt, folgt das Unverständnis der Jünger und dann eine Unterweisung über die Kosten der Nachfolge. Das heißt, wir müssen einmal verstehen, Jesus ist gekommen, um zu leiden. Und wenn wir verstehen, wer Jesus ist, dieser mächtige Sohn Gottes, der mächtig gewirkt hat und in seinen Taten all seine Autorität auch aufgezeigt hat, er ist gekommen, um zu leiden. Und wenn wir ihm nachfolgen wollen, müssen wir bereit sein, auch zu leiden. Jüngerschaft heißt Leidensbereitschaft. Und obwohl es keine großen Lehren über die Rettung gibt, begreift man hier, dass hier in diesem Evangelium zeigt Markus Rettung in Aktion. Nämlich da, wo Menschen Jesus begegnen, da werden sie zu Nachfolgern. Da werden sie zu solchen, die mit ihm gehen. Markus 8, Vers 34. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Markus, er verknüpft auch Jüngerschaft und Schwachheit. In allen Evangelien gibt es Punkte, wo man merkt, okay, die Jünger haben es nicht verstanden, da braucht es auch noch ein bisschen bei ihnen. Nirgendwo so deutlich wie in Markus' Evangelium. Also wenn man mal liest, wie Markus die Jünger beschreibt, dann ist es dezidiert, sie sind feige, sie sind blind, sie sind unverständlich, sie sind hartherzig. Das schlechteste Zeugnis, was sie gewinnen können im Markus' Evangelium. Die Jünger, sie werden wirklich als sehr, sehr unfähig beschrieben. Und Jesus, er sagt, seid ihr noch so unverständlich, begreift ihr noch nicht. In Kapitel 8, Vers 17 heißt es, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt, begreift ihr noch nicht, versteht ihr noch nicht, habt ihr euer Herz verhärtet, Augen habt ihr und seht nicht, Ohren habt ihr und hört nicht, erinnert ihr euch nicht, versteht ihr noch nicht? Aber ich glaube, es dient auch als Identifikation. Als Leser sollen wir verstehen, ja, wir sind auch nicht besser. Und vielleicht konnten Petrus und Johannes Markus es am deutlichsten verstehen, wie wichtig es ist, die eigene Schwachheit zu bekennen. Denn sie beide hatten in ihrem Leben Zeiten voller Versagen. Und dass sie sich nicht brüsten, wir sind Jesu Nachfolger und wir sind die Starken und wir sind jetzt hier in Aktion, sondern zu verstehen, nein, wir Menschen, wir sind unfähig. Wir brauchen die Gnade Gottes. Es ist Jesus, der in uns alles Gute wirken muss. Er muss uns beleben. Und ja, all diese Heilungen, Krankenheilungen, die Leser, sie sollen sich mehr identifizieren mit den Schwachen, mit den Kranken, mit denen, die Hilfe brauchen. Und nicht mit christlichen Supermännern. Denn wir müssen auch verstehen, ja, das Leben eines Christen, es ist auch von Schwachheit geprägt. Der eigenen Sünde, der eigenen Unverständnis, aber auch im ganzen Leben, Gemeindeleben. Es gibt immer wieder Rückschläge, es gibt immer wieder Dinge, die einen zurückwerfen, wo man denkt, warum ist das alles so schwach? Und tatsächlich, all die Gleichnisse, die Jesus anwendet, gerade in Kapitel 4, die vier Gleichnisse, es geht um dieses geheimnisvolle Wesen des Reiches Gottes, das eben nicht mit großer Kraft auftritt, sondern denkt, warum ist das so? Jesus sagt mit dem Gleichnis von dem verschiedenen Acker, es wird unterschiedlich aufgenommen. Mit dem Gleichnis mit der Lampe, eines Tages wird alles offenbar. Mit dem Gleichnis der selbst aufwachsenden Saat. Es ist nicht etwas, was wir einfach nach unserem Verständnis erzwingen können und groß aufbauen können. Nein, Gott wirkt in seiner Weise. Und das Senfkorn, was so klein ist, was so verachtet ist, und doch wächst es zu einem großen Baum. Jesus, er lehrt im Markus-Evangelium hier besonders, dass wir uns nicht zu wundern brauchen, wenn wir in kleiner Kraft, in einer kleinen Schar, offensichtlich so manche Rückschläge auch als Christen zu erwarten haben, auch als Gemeinde. Es gehört zu dem Wesen Gottes, dass ja, Jüngerschaft auch mit Schwachheit verbunden ist. Aber es ist Christus, der leidende Gottesknecht, der uns stärken kann und der alles auf geheimnisvolle Weise zu einem guten Ende führen kann. Und dann zuletzt noch stufenweise Erkenntnis. Markus, es gibt einige Dinge, die nur im Markus-Evangelium sind. Es gibt ja viele Geschichten, die sind auch im Matthäus- und in Lukas-Evangelium ziemlich ähnlich beschrieben. Ja? Ein Großteil der Taten Jesu und seiner Werke und Worte sind in allen drei, den ersten drei Evangelien ziemlich identisch. Das Johannes-Evangelium hat dann nochmal ein bisschen andere Auswahl. Aber es gibt einige Dinge, die hat Markus exklusiv. Und das ist interessant, dass die Familie Jesu ihn für verrückt hält. Das Gleichnis von der selbstständigen Aufwachsen der Saat, die Heilung eines Taubstummen, die stufenweise Heilung eines Blinden, der erst einmal nur sieht, wie die Menschen wie Bäume umhergehen. Und dann muss er noch einmal zu Jesus kommen und wird in einem zweiten Schritt geheilt. Und der junge Mann, der sein Gewand fahren lässt und nackt flieht, als Jesus gefangen genommen wird. Es zeigt sowohl die Schwachheit, haben wir gerade schon genannt, aber auch gerade diese stufenweise Erkenntnis. Und das ist mit ein Anliegen von Markus offensichtlich, seinen Lesern, er will sie begleiten zu einer fortschreitenden Erkenntnis, wer Jesus ist. Und das macht er, und dazu passt auch das Ende von Markus' Evangelium sehr gut. Ich habe schon gesagt, er ist sehr zurückhaltend mit irgendwelchen großen Kommentaren oder sowas. Er lässt die Geschehnisse für sich selbst sprechen. Aber er stellt etwas sehr, sehr sachlich heraus. Er bekennt in Vers 1 eine These. Das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und dann über sein Evangelium lässt er einfach Argumente für sich sprechen. Er zählt auf, was Jesus alles getan hat. Ja, Jesus vergibt Sünden. Er speist 5000 Leute in der Wüste. Er geht auf dem Wasser. Er befiehlt dem Wind und den Wellen. Er hat Autorität über Dämonen. Er heilt Kranke. Er ist sogar mächtiger als der Tod. Alles, was Jesus tat und sagte, spricht für seine Einzigartigkeit. Gott selbst, der Vater, bestätigt seine Gottessohnschaft, sowohl bei der Taufe als auch auf dem Berg der Verklärung. Jesus selbst sagt unter Eid aus beim Verhör vor dem Hohepriester, dass er der Sohn Gottes ist. Markus 14, Vers 61 und 62. Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der Hohepriester und spricht zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und dann bezeugt sogar der römische Hauptmann, der weder ein Jünger noch ein Jude war und noch nicht einmal all die großen Taten Jesu gesehen hat. Im Augenblick seines Todes, wahrlich, dieser Mensch war der Sohn Gottes. Und als wäre das noch nicht genug, beschreibt Markus noch das leere Grab und das Zeugnis des Engels selbst. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten, er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier, siehe da, die Stätte, wo sie ihn hingelegt haben. Und es ist eine Aufforderung. Er endet quasi mit diesem Bericht als eine Aufforderung. Nun, ihr Leser, was sagt ihr dazu? Bei all diesen historischen Dingen, die ihr gelernt habt, könnt ihr nicht diese These bestätigen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes und darin besteht das Evangelium? Was sagt ihr zu diesen Fakten? Man denkt sich, Mensch, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass es nun damit endet, dass die Frauen sich fürchteten und nichts sagten. Aber ist es wirklich so fremd? Zeugt es nicht eher davon, dass sie tatsächlich verstanden haben, Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist auferstanden. Gott ist Mensch geworden. Im Alten Testament gibt es mehrere Berichte, wo sie erkannt haben, oh, es ist Gott, der mit uns spricht, da fallen sie wie tot um. Ja, es ist vielmehr ein angemessenes Verhalten, sich zu fürchten, zu sagen, wow, das ist mehr als nur irgendeine Geschichte. Wow, hier muss ich erstmal innehalten. Hier kann ich noch nicht gleich in Taten ausbrechen. Ich muss erstmal verstehen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Das ist das Evangelium. Und das bringt Markus in eindrücklicher Weise der Zuhörerschaft seiner Zeit, aber auch uns heute nahe. Amen. Gibt es Rückfragen oder Anmerkungen? Gut, dann wollen wir auch diese Lehrstunde mit einem Gebet beenden.